Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und willkommen zum Match of the Week hier auf Patreon und oder auf Steady mit der Mella. Hallo Mella.
Hallo.
Und mir, dem Kai. Und wir gehen ganz, ganz weit zurück. Wir gehen so weit zurück, das ist in dem Jahr meiner Geburt, aber noch vor meiner Geburt eigentlich selbst. Und zwar, wir gehen zum Rumble 1995. Genauer gesagt gehen wir zu Diesel gegen Bret Hart um die WWF Championship. Ein Match, das du ausgesucht hast. Warum? Jetzt. Und das Warum klingt vorwurfsvoll, aber ist gar nicht vorwurfsvoll gemeint.
Ich fühle mich erstmal sehr, sehr alt, jetzt wo du das sagst. Weil das war ja schon so meine Zeit, wo ich geguckt habe. Ich habe gar nicht so den speziellen Grund. Ich wollte einfach tatsächlich ein Match aus den 90ern. Und was man ja vielleicht eher kennt, ist das Match Bret Hart gegen Diesel von der Survivor Series 95. Ist auch, glaube ich, höher bewertet. Aber ich bin auch generell so ein Rumble-Fan und dachte, komm, das ist doch mal was. Plus, ich finde, an diesem Match sieht man einfach sehr schön, was passiert, wenn man mit einem sehr erfahrenen Wrestler arbeitet, beziehungsweise mit jemandem, der einen so ein bisschen durchs Match zieht. Weil, sind wir mal ehrlich, Diesel ist jetzt nicht so der begnadete Catcher, um es vorsichtig auszudrücken. Und dafür fand ich das Match überraschend okay bis gut. Plus, es ist eine ganz nette Story und wir haben zwei Babyfaces. Diesel sollte ja so ein bisschen der Top-Babyface sein, als Champion vor allen Dingen. Und Bret Hart war ja eh das Face of the Company. Und deswegen fand ich das Match ganz interessant.
Ja, auch gefühlt mit Bret Hart wird dann im Match noch mal kurz zum Heel. Oder was heißt im Match quasi direkt von Anfang an. Dann ändert das nochmal, dann doch wieder nicht und dann wird er doch wieder zum Heel, Stühle kommen zum Einsatz und 800.000 Eingriffe und am Ende sind sie doch beide Face und sagen, yo, Respekt, danke, also das war ein ganz schönes Auf und Ab. Was aber das Erste, was mir aufgefallen ist, weil ich gucke da noch immer ganz gerne so ein bisschen, was ist da noch so, was passiert und dann hat man ja im Network immer diese Timestamps und was ja unfassbar prominent präsentiert war bei dem Rumble, war die Tatsache, dass Pamela Anderson da war. Ja. Die dann anscheinend auch später, als ich mich dann rausgefunden habe, auch Teil des WrestleMania-Matches mit Diesel war.
Genau, also bei dem Rumble generell, also zum einen ist er bekannt wegen Pam Anderson und zum anderen, weil Shawn Michaels zum ersten Mal den Rumble gewinnt als Entrant Number One. Ja. Dafür ist er auch noch bekannt. Match-Hintergrund ist auch noch erwähnenswert. Und zwar 1994 bei der Survivor Series hat Bob Backlund von allen Leuten Bret Hart besiegt und wird eben neuer WWF World Heavyweight Champion, um dann drei Tage später im Madison Square Garden den Titel eben an Diesel zu verlieren. Und das Ganze in 8 Sekunden.
Stimmt, das haben ja auch die Kommentatoren, also McMahon und Jerry Lawler, mehrfach angesprochen. Auch generell muss ich sagen, ja, spielt seine Rolle gut, aber ich hasse Jerry Lawler am Kommentar. Es ist wirklich, er macht es ja nicht nur beim Rumble, dass er sagt, der und der gewinnt, sondern er macht es ja auch hier in dem Match immer, der sagt, ah, Bret Hart, nein, Diesel, ja, ist seine Rolle, aber ich hasse den Mann.
Also, sei froh, dass er diesmal nicht Puppies rufen konnte.
Hat er bestimmt dann bei jedem Pamela Anderson-Segment.
Natürlich, auf jeden Fall.
Was auch ganz schlimm war. Das Erste, was mir aufgefallen ist, wir hatten ja den Entrance von Diesel mit Diesel Power. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sie sich dann, als sie gesagt haben, wir machen Braun Strowman Sir Locke, daran inspiriert haben. Also, da muss ich ganz, ganz doll dran denken. Aber kommen wir nochmal zum Match. Weil er startet ja, Ich sag mal typisch, weil du merkst, yo, Diesel ist der Kräftige und Bret Hart ist der Schlaue, oder?
Richtig, also es ist eine ganz klare Story am Anfang. Das Diesel mit dem Bodyslam und so. Also er demonstriert erstmal die Kraft und Bret Hart ist so der schnelle, kleine Techniker. Verfehlt dann aber kurz darauf schon einen Elbow-Drop. Schafft das dann aber ein Elbow zum Face und eine Clothesline und Bret Hart muss erstmal nach draußen.
Ich habe generell Bret Hart sehr viel an einsteckt, natürlich durch die Power von einem Diesel. Aber was da hier so ein bisschen der Angelpunkt des Matches ist, was ja auch die Kommentatoren immer sagen, Es geht um die Beine von Diesel. Und zum einen, die sind ja 80.000 Kilometer lang, schafft er überhaupt einen Sharpshooter anzusetzen? Und wie bearbeitet er die Dinger? Und das ist ja das, was sich die ganze Zeit durchs Match zieht. Also es gibt Tritte gegen Spine, es gibt dieses Überstrecken, was er die ganze Zeit macht. Auch dann draußen, dann wird dann zum Beispiel der Ringpfosten wird dann benutzt, um dann das Bein da so drum zu wickeln und dagegen zu hauen. Bis es dann das erste Mal in Figure 4 geht, der natürlich auch das Bein bearbeiten soll, wo man dann merkt, yo, Bret Hart, Face, aber so auf Regeln hat er gar keinen Bock, ne?
Nee, also, weil richtig, da hält er nicht viel von. Also er hält ja fest bis zum Five Count und darüber hinaus. Aber was interessant ist, die Crowd ist trotzdem immer noch auch hinter Bret Hart. Also das ändert sich ja erst ganz, ganz spät im Match, eben wenn dann der Stuhl zum Einsatz kommt.
Und ja, also der muss generell hart arbeiten, das dann hassen. Also
ja.
Das fällt auf. Ja. Und was ich aber trotzdem, ja, ich wollte ja sagen, was ich komisch finde, aber nee, was ich schon auch scheiße finde, bin ich ganz ehrlich, dass der Ref, ich glaube, war es Earl Hebner? Ich meine, ja, ne?
Ja, war Earl Hebner, ja.
Das mit diesem Five Count beim Rope Break wird aber auch nicht so ganz genau genommen. Da zählt er mal bis drei, sagt, hör auf, lass los, Bret Hart lässt nicht los, er fängt neu an zu zählen, dann zählt er mal bis vier, dann hört er wieder auf. Also mich hat das gestört, dass da war kein roter Faden drin.
Ja, also es ist ja generell immer schwierig, also den Ref dumm aussehen zu lassen, nichts anderes ist es ja quasi in dem Moment, ist halt immer schwierig und ist halt legit dumm. Weil es nimmt halt auch die Ernsthaftigkeit von ihm und warum haben wir eigentlich einen Ref, wenn er nicht durchgreifen kann? Also es ist sehr, sehr schwierig. Ich finde sowas auch immer sehr, zumindest grenzwertig. Also manchmal kann man das schon machen, einfach um noch mal ein bisschen Heat zu ziehen. Aber ja, also es hätte zumindest stärker ermahnt werden müssen, sage ich mal so.
Ja, das war auch so ein bisschen mein Problem. Was ich aber krass finde, dafür, dass das so ein altes Match ist, also heißt ja für mich alt, 1995, ist die Crowd gut dabei. Also auch wenn dann Bret Hart schnellere Aktionen zeigt, wie zum Beispiel so ein Suicide Dive, den du heutzutage in jedem Match 14 Mal hast,
ja,
rasten die ja komplett aus. Und
ja,
das finde ich ganz witzig, weil du merkst, das war da natürlich auch nochmal mehr besonders als heutzutage. Wie gesagt, Indie-Wrestling, guck dir ein Match an, siehst du 500 davon. Aber das war da schon krass. Und so auch gemerkt, die Leute haben da Bock drauf. Und auch als sie sich dann draußen prügeln, zum Beispiel nach dem Suicide Dive, wo dann erst Bret Hart so ein bisschen dominant war und es sich dann ändert durch diesen Irish Whip in die Ringtreppe, ist die Crowd auch wieder krass dabei gewesen. Also bei jeder großen Aktion waren sie laut. Das mochte ich.
Ja, also damals hattest du das halt, wie du gesagt hast, noch nicht so krass. Also da war es noch was Besonderes, wenn einer eben mal in die Ringtreppen geflogen ist oder es einen Dive gab. Und ich guck auch gern mal so schnellere Sachen, High-Flying-Sachen und so weiter. Aber das ist für mich dann immer Lavalampe. Und dann nehme ich aus dem Match fast nichts mit. Ich bin halt eben echt ein Story-Fan. Und ich finde, davon haben wir hier relativ viel eben in dem Match, weshalb ich das auch eben so gut und spannend finde. Wir gehen dann wieder quasi in den Ring, wo eben Diesel seine Größe und Power nutzt. Und es gibt einen Sidewalk-Slam. Es gibt einen Running-Splash zum Rücken von Bret Hart. Auch noch ein Backbreaker. Also da wird gut der Rücken von Bret Hart bearbeitet.
Ja, und da gibt's dann ja auch diesen Submission-Move. Also man denkt ja erst, er setzt so eine, weiß ich nicht, Razor's Edge Powerbomb an. Zumindest sieht's halt so aus. Aber er hält ihn einfach, was schon also beeindruckend aussieht. Er hält ihn dann auf seiner Schulter, wackelt so ein bisschen, um den Rücken zu bearbeiten, was dann auch quasi zum Submission-Move wird, wo dann auch der Ref den Arm von Bret Hart hebt, bis er dann eben kontert. Das mochte ich ganz gerne, weil es dann auch wieder diese Power von Diesel gezeigt hat.
Ja, plus es hat ihn halt wieder on top gebracht in dem Moment und das war ja auch richtig so. Also es ist ein ziemliches Back and Forth auch in dem ganzen Match, muss man sagen. Also jeder hat immer mal seine Momente, wird dann aber eben in irgendeiner Form ausgekontert, sodass jeder seine Stärke eben ausspielen kann.
Das mag ich eh ganz gerne, dass du wirklich immer dieses Hin und Her hast. Und letztendlich shiftet dieses Momentum immer durch irgendeinen schlauen Konter oder durch irgendeine, nennen wir es mal, übermütige Aktion. Was ich trotzdem ein bisschen komisch fand, also das passt aber auch zu dem, was du gesagt hast, Bret Hart, der Erfahrene, und Diesel so ein bisschen, yo, ist eine krasse Erscheinung. ist jetzt kein Psychologiegott sondergleichen. Merkt man auch daran, dass Bein wird auch so nur so gesellt, wie er gerade mal Bock drauf hat. Also, das wird ja am Anfang die ganze Zeit bearbeitet, bis zum geht nicht mehr. Aber sobald dann diese Dominanzphase hat, wie zum Beispiel den Splash, den du ansprichst, Bein ist scheißegal. So, das geht wieder. Und auch die Kommentatoren noch so ein bisschen versuchen, das zu verkaufen und sagen, ja, Diesel ist zwar gerade nicht am Humpeln, aber man weiß schon, das Bein macht ihm zu schaffen. Und dann merkst du, ja, der wird's einfach gerade vergessen haben zu zählen. Also, aber meine Güte.
Ja, es passiert halt. Also, wenn man da anfängt, ne, über Realismus auch zu streiten, dann wird's halt auch schwierig. Dann wird das ganze Wrestling schwierig.
Ja, ja, klar. Aber sag mal, aber die Sache, also es gibt halt Leute, die machen's besser. Ne? Also, das war eigentlich ja, damit nur. Gut. Also, es gibt, die zählen sowas dann ein bisschen konsequenter. Ich sag mal, klar, wir kennen alle die Matches, so Bein wird ganze Zeit bearbeitet, auf einmal zeigen sie einen Corkscrew vom Top Rope und du denkst dir, alles klar, also das ist natürlich kein Problem. Was ich aber hier auch wieder sehr mochte, war dann die Aktion, es geht wieder gegen die Beine, Bret Hart gewinnt wieder die Überhand, zieht dann wieder Diesel zur Ringecke hin, um man denkt wieder, okay, er haut das Bein gegen die Ringecke, aber nimmt dann sein Tape vom Handgelenk und fesselt damit die Beine von Diesel so um die Ringecke drum. Und das fand ich war sehr kreativ.
Also, ja, es gehört ja auch zu Gear. Also man darf ja alles nutzen, was zu Gear gehört, sei es ein Gewichthebergürtel, wie mancher das tut. Jetzt zum Beispiel, ich wollte es gerade sagen, Cody Rhodes. Und in dem Fall eben das Wrist Tape. Also, ne, why not? Hart nutzt das ja auch in dem Moment und stompt dann auch noch auf Diesel rum im Ring, bis eben Earl Hebner da das Wrist Tape wieder löst von den Beinen. Und ja, das mochte ich auch, also fand ich auch sehr kreativ an der Stelle. Geht dann weiter, Bret Hart landet einen Bulldog, macht seinen Russian Leg Sweep, kriegt dann auch immer wieder einen Two-Count, aber für mehr reicht's halt an der Stelle noch nicht. Und
was ich auch heftig fand, wie einfach er diesen Backbreaker gegen Diesel zeigt.
Das war beeindruckend tatsächlich,
also, ja. Das ist ja kein kleiner Bursche. Und den mal so locker zu heben, das sah ja wirklich nach nix aus für den. Das fand ich schon ganz cool.
Genau, wir gehen dann auch relativ zügig auch schon wieder nach draußen mit einer Clothesline, die eben Diesel nach draußen schickt.
Soll ein Dive geben.
Genau. Und dann geht's eben mit dem Rücken, also wir haben ja auch schon gesagt, ne, bei Bret Hart wird der Rücken attackiert, bei Diesel eher das Knie. Und Bret Hart muss mit dem Rücken eben gegen den Ringpfosten in dem Moment.
Genau, nachdem Diesel eben diesen Dive abfängt, schickt ihn dann gegen die Ringecke. Dann, es geht wieder in den Ring. Diesel zeigt eine Powerbomb, die nicht so geil aussah. Ja. Also ich habe gedacht, es sah aus wie in der Mitte abgebrochen. Aber gut, nichts passiert. Hätte aber krass aussehen können. Generell bin ich eigentlich ein Fan von Powerbombs. Das ist so ein simpler, aber so ein geiler, wuchtiger Move. Und was ich dann mag, weil häufig, wenn irgendwie Eingriffe kommen, weiß man das mittlerweile schon. Da sagst du, ja gut, die Kamera wird jetzt so und so positioniert, schneidet einen gewissen Teil des Bildschirms ab, ja, weiß ich. Und hier gibt's dann das Cover nach der Powerbomb und ich dachte wirklich, erst Bret Hart wäre rausgekommen und hab dann erst gesehen, ach nee, HBK hat eingegriffen, weil die Kamera den Pin filmt, aber dadurch auch den Entrance verdeckt. Das haben sie gut gelöst, meiner Meinung nach.
Ja, fand ich auch. Also wie du schon sagst, mittlerweile weiß man ja, okay, also entweder man hört's an der Crowd oder man sieht's eben an dem Blickwinkel von der Kamera, okay, da kommt jetzt jemand. Und ab der Stelle wird ja das Match auch wild, ja. Um's mal vorwegzunehmen. Wir haben dann eben Michaels, der den Pin unterbricht und auf diesen losgeht, natürlich auch auf das angeschlagene Knie. Aber es wird nicht abgebrochen, das Match. Also es gibt da kurz hin und her, aber der Referee lässt das Match weiterlaufen an der Stelle.
Was mich gewundert hat, weil als Kind der modernen WWE, ja, weiß ich natürlich, Eingriff, dann ist aber sofort Sense. Das war hier nicht so. Und hat mich dann verwundert, habe mir gedacht, gut, die Leute kamen hier hin, haben ja hart verdientes Geld ausgegeben, America, die wollen ja was geliefert bekommen. Und so ist es dann eben auch, ne? Also, die sind natürlich dann angegriffen von HBK. Bret Hart sagt, komm, ich nutze meine Chance. Geht halt weiter auf die Seite, geht auch weiter auf die Beine. Und natürlich auch wieder hier Rope Break, komm, ist mir egal, ich halt. Mag ich schon, weil du auch da merkst, ein Bret Hart wird dann immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen asozialer im Verlauf des Matches.
Ja, das ist es halt. Also, der ist irgendwann pissed und es geht ja auch um was. Und das finde ich auch schön an diesem Match, du merkst, es geht um was, es geht um den Titel. Das ist nicht so hier Larifari, sondern die wollen beide dieses blöde Ding entweder behalten oder bekommen. Und das mochte ich eben auch sehr.
Ja, was ich nicht gecheckt habe, weil dann geht's wieder in Richtung Ringecke, der zieht wieder Diesel dahin. Man denkt, ah klar, kommt wieder die Aktion mit dem Bein, um gegen Ringecke schlagen. Aber dann benutzt er ja einen Stuhl. Und ich war mir nicht sicher, hat er da getroffen oder hat er nicht getroffen? Weil ich dachte mir, wenn er getroffen hätte, aber ich habe auch in dem Match gelernt, ich weiß, dass ich nichts weiß, hätte es einen DQ geben müssen. Aber weiß ich nicht.
Es wurde ja, glaube ich, so verkauft, als hätte er nicht getroffen. Ich bin mir da jetzt auch nicht mehr 100%
sicher. Ja, genau. Sicher. Weil also, die Kommentatoren waren auch so 50-50.
Richtig. Also grundsätzlich, ich weiß nicht, ob ich den Vorhang hier lüften soll an dieser Stelle, aber gerade wenn man da ein Objekt hat, wo man eben draufschlagen kann und da liegt ein Körperteil, du schlägst natürlich auf das Objekt, damit eben nicht das Knie zertrümmert wird. Ja, verrückt, ne?
Ich dachte, deswegen musst du jetzt operiert werden.
Und ich schätze mal, Bret Hart hat es an der Stelle einfach zu gut gemeint mit dem Nicht-Verletzen. Und ja, ich weiß nicht, ob man es besser hätte 100%ig verkaufen sollen, dass er nicht getroffen hat oder dass er getroffen hat. Aber das Ding ist halt wirklich, es hätte ja eine DQ geben müssen. Auf der anderen Seite, ja, es hat jemand eingegriffen und es gab keine DQ. Also ist es an der Stelle offensichtlich Problem. Komplett egal.
Ja, das war nämlich mein Problem. Ich habe mir gedacht, ey, hier geht anscheinend alles. Also das.
Aber
das,
da das waren auch da waren auch die Fans dann doch mal nicht auf Bret Harts Seite, sondern haben tatsächlich das Buhen angefangen. Was ich natürlich verstehe, aber was dann fast schon überraschend war, weil der hatte die ganze Zeit schon nicht so hundertprozentig die Regeln beachtet. Und das war aber dieser Schritt zu weit. Und das fand ich aber auch dann auch gerechtfertigt an der Stelle.
Ja, da hast du dann gemerkt, wo ist die moralische Grenze der Zuschauer da aus Tampa, Florida? Wo sagen die Floridianer so, bis hierhin und nicht weiter? Dann scheint es beim Stuhlschlag.
Ja, aber lustigerweise hat sich das ja kurz darauf geändert, denn Bret Hart setzt den Sharpshooter an und auf einmal cheeren sie wieder. Also, ja, die wissen wohl selber nicht, was sie wollen.
Stühle, Bub, Sharpshooter, lieben wir.
Yay.
Ja. Aber Sharpshooter, man denkt, oh, jetzt, er hat die 8 Kilometer Beine umgewickelt, jetzt ist Sense. Aber wenn Shawn Michaels eingreifen darf, sag mal, hat Diesel ja auch quasi ein Gut und Owen Hart greift ein, haut Bret Hart um, man denkt sich, oh, pff, ja, gut. Was ist jetzt los? Bis dann Al Höppner wieder sagt, Leute, das geht hier weiter. aber ab da war es ja einfach noch konsequent, zu sagen, wir machen jetzt weiter. Aber das mochte
ich. Ja, jetzt ist egal. Ja, eben. Ja. Deswegen, also Owen Hart entfernt dann ja auch das Turnbuckle-Pad und schickt Bret Hart mit einem Hardwhip dagegen, mit dem Solarplexus, möchte ich fast sagen, voran. So dass der dann eben ja so halb ausgenockt, beziehungsweise voll ausgenockt am Boden liegt und Owen schreiend die Halle wieder verlässt und meint hier so, ja, I'm the only king of the family und so weiter und so fort. Und ja, aber wir machen trotzdem weiter.
Um mal gerade zu outen, wie dumm ich war. Ich dachte immer, das heißt Sodaplexus.
Okay.
Ich dachte, es ist nach einem Getränk benannt. Guter Sodaplexus. Ach geil, wieder was gelernt. Weniger dumm aus dem Podcast gegangen. Geil, Ziel erreicht. Genau, aber so wie du sagst, es gibt eben diesen den Whip, es gibt den Two-Count dann von Diesel, der es dann nicht schafft, Bret Hart zu pinnen. Und was ich dann mochte, weil Diesel wieder über die Kraft, und dann gibt er ja Bret Hart mehrere Forearms. Und das war schon fast Bud Spencer-esque, weil er dann Bret Hart an seinem Anzug packt, ihm Vorarm gibt, zurückzieht, Vorarm gibt, zurückzieht. Also das hätte also aus dem Bud Spencer-Film oder aus so einem alten Lucky Luke-Dingens sein können. Also das fand ich sehr, sehr gut. Das war ein richtiger Klassiker. Oder Asterix und Obelix, stimmt, da war es auch häufig.
Ja, stimmt.
Aber das sah dann auch ganz geil aus, weil ich sag mal, so ein Vorarm von Diesel, da ist schon Saft hinter.
Ja, die sahen auf jeden Fall legit aus.
Ja. Und dann natürlich Bret Hart in seiner Heel-Rolle möchte er perfektionieren. Ich glaube, es war auch, haben sie ein bisschen draußen geprügelt. Es geht wieder in den Ring, er wird in den Ring geschmissen. Bret Hart merkt, ah, Ref und diese sind gerade beide abgelenkt. da stand ja erst, sieht das dann, schmeißt sich auf den Boden und sagt, oh, mein Knie, hier geht aber gerade gar nichts mehr.
Vor allen Dingen aus, von allen Körperteilen das Knie, wo er einfach nichts abbekommen hat. Aber ja gut, kann man doch mal machen. Ein bisschen in die Eddie Guerrero-Trickkiste greifen, hilft ja manchmal.
Genau. Aber hier anscheinend nicht. Weil das ist dann natürlich erst, ah, mein Knie. Und der Ref sagt, komm, diese lassen meine Ruhe. Der hat wirklich doll Aua gemacht anscheinend. bis er dann die Chance nutzt und einen Roll-Up ansetzt. Aber nicht effektiv, denn es gibt auch hier nur den Two-Count.
Richtig. Ja. Hart geht dann auch hinter Diesel, versucht den in die Seile zu pushen. Dabei knocken sie aber leider dummerweise Earl Hebner um. Sowas
auch. Auch richtig gebrauchter Tag für den Kollegen. Also alles, was er gemacht hat, hat er falsch gemacht.
Worst day of my life.
Wirklich. Genau. Und als dann ja Earl Hebner umgenockt wird, ab dann ist alles egal. Dann kommt HBK rein, Owen Hart, Bob Backlund, Jeff Jarrett,
The Roadie.
Ja. The Roadie, genau. Also da ist ja wirklich nur noch all hell breaks loose. Es wird gehauen. HBK auf Diesel, Owen Hart auf Brett, Bob Backlund, auch noch auf Brett Hart. Ich glaube, Jeff Jarrett und der Roadie gehen auf Diesel, wenn ich mich nicht irre.
Jo.
Also es ist wirklich nur noch hin und her. Dieses Crossface Chicken Wing von Backlund wird angesetzt.
Genau.
Also, ich finde, Bob Backlund sieht immer aus wie ein Körperklaus.
Ja.
Also, als wüsste sein Kopf nicht, was der Körper gleich macht.
Genau das. Und das ist dann auch der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und dann wird das Match dann doch mal abgeläutet nach gut 27 Minuten.
Obwohl Höppner sagt, also ich habe hier so viel versucht, aber irgendwann kann ich auch nicht mehr.
Er war stets bemüht.
Also mehr aber auch nicht an dem Tag.
Nee,
es gibt ein Draw.
Ja, richtig, genau. Also recht unbefriedigend, aber ich sag mal so, für das, was daraus resultieren sollte, es war ja im Prinzip schon overbooked, muss man ja sagen. Aber ich verstehe den Gedanken dahinter, denn es sollte ja dann bei WrestleMania 11 Diesel gegen Michaels geben und Bret Hart gegen Bob Backlund und das hat man schon irgendwo vernünftig aufgebaut. Plus, es waren halt trotzdem beides die Top-Babyfaces. Also, wie gesagt, Bret Hart Face of the Company und Diesel eben der Champion. Und man wollte halt an dem Punkt keinen schwach aussehen lassen. Also, man wollte natürlich Diesel den Championship behalten lassen. Plus, man wollte Bret Hart an der Stelle keine cleane Niederlage geben. Und ja, es war vielleicht ein bisschen too much, aber irgendwo war es auch vernünftig gelöst, muss man sagen.
Ja, ich finde das schon ganz witzig und ist auch so ein bisschen so ein Zeitdokument. Also, weil immer, wenn ich ein Match of the Week gucke, ne, für Matches, die aus den 90ern sind, da hast du zu 50% einen Ref-Bump in dem Match. Also, das ist ja auch so ein Ding, was damals immer passiert ist, gefühlt. Ich mochte es, also ich fand das auch nicht verkehrt. Ich habe mir gedacht, auch während des Matches, Mann, das ist so ein richtiges Olaf-Match, gerade so mit Beinen bearbeiten. Da sitzt da ja, glaube ich, irgendwie sabbernd vor dem Bildschirm und sagt so, oh, Körperteil wird geworkt. Das ist meine Art von Match. So, ich habe gedacht, und ich dachte mir, dann gibt mir noch 100 Flips und ich bin glücklich. Nee, aber ich mochte das hier schon echt ganz gerne. Also ich fand das unterhaltsam. Auch dafür, dass es 27, 28 Minuten geht, kann ich mich da echt nicht beschweren. Natürlich hast du Overbooking und Eingriffe. Der Ref sagt, nee, geht trotzdem weiter und nochmal und sagt, geht weiter. Und die Regeln werden, ja, was heißt gedehnt? Die Regeln werden einfach nicht beachtet, kann man ganz klar sagen. Von allen Seiten aber auch nicht. Aber das hat auch einen gewissen Charme.
Also, ja, also wie gesagt, ich bin da auch mehr als zufrieden mit und wie gesagt, Diesel ist halt jetzt nicht so mein Lieblingswrestler vom Talent her. Und ich finde, da haben die was Vernünftiges draus gemacht und hinbekommen.
Ja.
Und wie gesagt, das Ding ist, Survivor Series 95 ist eigentlich eher das Match, woran man denkt, wenn man Brett gegen Diesel hört, wo dann eben Brett Hart auch Diesel besiegen kann, um dessen Reign zu beenden, seine Regentschaft. Mir ist das deutsche Wort gerade nicht eingefallen. Und ich finde, das haben die damit ganz gut gelöst, generell. Und wie gesagt, die Fäden wurden aufgebaut für Mania. Also, was will man eigentlich mehr?
Ja, sehe ich auch so. Also, bin ich absolut zufrieden mit. Und gerade, weil, also, ich gucke ja so alte Matches immer unter diesem Gesichtspunkt, kann man die heute noch gucken? Ne? Also sind die gut gealtert oder sagst du, oh, das ist komplett langweilig? Ja, hier ist viel Körperteil bearbeiten. Wenn man das mag, dann sowieso. Ich glaube ja auch, dass ich mit meinem zarten Alter sowieso eher zu den Jüngeren gehöre und viele von unseren Supportern sagen, ey, so geil, das habe ich damals schon gesehen. So als an, ach doch, da wurde an mich schon gedacht. Komisch, egal, wollen wir nicht reden zu dem Zeitpunkt. Also viele werden sicherlich schon kennen, aber auch wenn jetzt da irgendjemand sagt, der es noch nicht gesehen hat oder sowas, schon gucken, das macht echt noch Spaß. Also von daher von mir eine Empfehlung.
Das freut mich, dass ich ein Match ausgesucht habe, was dir gefällt. Das ist doch schön. Sind wir doch beide glücklich.
Ganz genau. Damit haben wir's. Dann sage ich nochmal auch hier zum Abschluss nochmal vielen Dank für euren Support bei Patreon oder bei Steady. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.